Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen heute wieder reden und heute erstmal per Anlass. Ich bin fast ein bisschen gedämpft, aber das sind wir, glaube ich, alle im Moment, weil der Anlass ja irgendwie auch der Krieg oder die Krise in Israel und Palästina ist. So, es wird so viel darüber gesprochen, es wird so viel auch darüber geschwiegen, weil man gar nicht mehr weiß, was man noch sagen soll. Und wir haben ja irgendwie auch überlegt, wollen wir eine Folge dazu machen, wollen wir darüber sprechen und dann, weil wir tauschen uns auch aus, ne? Also, und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich ist das vollkommen unangemessen, ne? Weil wir haben keine Ahnung von diesem Konflikt, wir haben keine Ahnung, wir sind inhaltlich einfach dafür überhaupt gar nicht passend, also wir sind einfach keine Experten, wenn es um politische Zusammenhänge geht, wir sind keine Experten, wenn es um diesen Konflikt geht, das wäre vollkommen unangemessen, aber wir wollen irgendwie auch nicht drüber sprechen. Und dann haben wir uns ja gedacht, wir sprechen einfach mal oder wir sinnieren mal über die Frage, wieso entstehen solche Krisen, Konflikte, Kriege? Also woher rühren die eigentlich, wenn man mal den menschlichen Verstand betrachtet? Weil da sind wir Experten, also den Bereich, da können wir drüber sprechen, ne? Weil wir uns da drin gut auskennen in dem Bereich. Und wieso sind eigentlich manche Konflikte so verhärtet, manche Krisen so unüberwindbar? Also so, die können einfach nicht bewältigt werden. Warum ist das eigentlich so? Und an welchem Zusammenhang liegt das? Und über den wollen wir heute mal sprechen.
Und die Rückseite davon ist natürlich die Beantwortung der Frage, also Beantwortung in Anführungszeichen, was müsste eigentlich passieren, damit so ein Konflikt wirklich dauerhaft beseitigt werden könnte, damit Menschen Krisen wirklich in einer produktiven Art angehen, weil das zieht sich ja durch die heutige Zeit durch. Also egal, wo wir hinschauen, man ist mit irgendeiner Krise konfrontiert. Das mag die Krise im Nahost sein, das mag der Krieg in der Ukraine sein, das mag die Klimakrise sein. Und dieses Anhäufen von Krisen, das lässt Menschen halt verzweifeln und sich mit der Frage beschäftigen, was müsste eigentlich passieren, damit das alles mal aufhört. Also beantwortet auch so ein bisschen die Frage, was lässt Menschen wieder zusammenrücken und zusammenarbeiten, kooperieren, vielleicht wirklich neue Lösungen erschaffen für Zustände, die vielleicht schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden bestehen. Mm. Und das sind Konflikte, und so weit würden wir es wirklich fassen, das sind Konflikte, die auch Menschen mit sich selbst haben, weil wir behaupten, der Kern jedes Konflikts ist überall derselbe. Das ist unabhängig davon, ob du einen Konflikt mit dir selbst hast oder in deinem Umfeld Konflikte mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Gesellschaftliche Konflikte lassen sich darauf zurückführen, weil Gesellschaften sind nichts anderes als die Ansammlung und Zusammenfassung von Menschen. Kriege lassen sich darauf zurückführen. Und da haben wir eine These, die wir einfach mal zur Diskussion stellen wollen. Und eine Idee. Was ist letztendlich die Kernursache? Also es ist radikal, was wir gleich sagen, im wahrsten Sinn des Wortes. Also wir wollen zur Wurzel vordringen. Also was ist die Wurzel eines jeden Konflikts?
Ja. Und da eröffnen wir ein Wort, was man immer erstmal falsch liest.
Ich möchte vielleicht vorher noch etwas sagen, weil das ja ein heikles Thema ist. Warum das ein heikles Thema ist, wird sich gleich erschließen. Aber deswegen möchte ich noch eins ganz explizit sagen. Wir sprechen in diesem Podcast, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vorkommt, wir sprechen nicht über Religion. Wir sprechen nicht über Politik. Aber wir sprechen über einen bestimmten Aspekt, der auch beim Verhältnis von Menschen zu Religion eine Rolle spielt, bei Menschen zum Verhältnis zu Politik eine Rolle spielt. Und wir sagen das deswegen, ne, weil mein Vater auch schon immer gesagt hat, sprich auf Partys nicht über Geld, sprich auf Partys nicht über Politik und sprich auf Partys nicht über Religion, es führt nur zu Streit. Ne, was ja nichts anderes ist als, also zumindest im allgemeinen Verständnis, nichts anderes ist als ein Konflikt. Aber wenn wir auch das Wort Religion vielleicht an der einen oder anderen Stelle benutzen. Nochmal, wir sprechen nicht über Religion. Wir wollen Menschen nicht ihre Religion absprechen, ihre politische Orientierung. Aber es gibt in Bezug auf diese beiden Aspekte und in Bezug auf ganz viele andere Aspekte einen dysfunktionalen Umgang damit. Und über den sprechen wir. Und das wollte ich noch voraus schieben, bevor du das...
Das Wort, was man erstmal als Desinfektion liest, wenn man es liest, glaube ich. Mm. Was aber nicht als Desinfektion gemeint ist, sondern als Desidentifikation. Also sich mal mit der Frage zu beschäftigen, womit bin ich eigentlich identifiziert? Und das können wir gleich auffächern, womit kann man als Mensch identifiziert sein? Und was bräuchte es eigentlich, also was ist der Effekt daraus, weil man mit etwas identifiziert ist? Also wie sehr beeinflusst das das weitere Denken, das Fühlen, das Handeln und beeinflusst dadurch auch die Begegnung mit anderen Menschen? Und wie wäre das eigentlich, wenn man sich von dieser Identifikation löst oder entfernt? Also welche Möglichkeiten entstehen dann eigentlich dann in der Begegnung mit sich selbst? Also da können wir auch gleich wieder anfangen. Also wie begegne ich mir selbst eigentlich anders oder neu, wenn ich mich weniger identifiziere? Und wie beeinflusst das eben dann die Begegnung mit anderen Menschen? Und wieso ist in einem höheren Maße an Desidentifikation mehr Frieden möglich? Oder eben im Umkehrschluss, wieso entsteht durch ein hohes Maß an Identifikation ein viel größeres Konfliktpotenzial?
Und ich glaube, das sollten wir gar nicht vorstellen, also im Sinne von voranstellen, sondern wirklich vorstellen, die Logik, die dahinter steht, weil das macht alles andere, glaube ich, stärker verständlich.
Ja.
Also wovon wir ausgehen, und es gibt viele Indikatoren dafür, dass da ein Körnchen Wahrheit dran ist, ist, dass wenn man sich mit etwas identifiziert, das ja nichts anderes heißt, als man setzt sich gleich mit etwas. Also man glaubt, etwas Bestimmtes zu sein. Das kann ein Standpunkt sein, also dann bin ich mein Standpunkt oder ne, meine Religion oder meine politische Orientierung oder mein Geschlecht.
Oder meine Ergebnisse,
genau, das ist zum Beispiel dann häufig die Quelle für Konflikte mit sich selbst, wenn du dich mit deinen Ergebnissen identifizierst, also gleichsetzt. Wozu führt das? Also wenn du dich mit etwas gleichsetzt und glaubst, dieses eine zu sein, und das kann auch sowas sein wie die Zusammenfassung von etwas, also das kann auch sowas wie ein ganzes Glaubenssystem sein oder eine Summe an Ergebnissen oder dein Lebenskonzept, dann heißt das ja nichts anderes, als dass dieses Lebenskonzept bestehen bleiben muss, weil wenn es vernichtet würde, in dem Zusammenhang von du hast dich damit gleichgesetzt, dann würdest du auch vernichtet. Und das ist eine Befürchtung, die dein Verstand zwangsläufig konstruieren muss. Dass du bedroht bist in dem Moment, wo du dich mit etwas identifizierst. Und wenn du bedroht bist, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu, dann musst du darum kämpfen, dass das, womit du dich identifiziert hast, fortbesteht.
Ja, kann man ja mal so ein Hands-on-Alltagsbeispiel machen, wenn du mit deinen Erfolgen identifiziert bist. Das wäre jetzt irgendwie sowas, was man so vor der eigenen Haustür findet, was, glaube ich, auch weit verbreitet ist. Man ist mit den eigenen Erfolgen oder mit dem eigenen Status identifiziert, dass man glaubt, wenn der Erfolg verschwindet oder der Status, was wie ein Titel, dass man dann, dass man selbst verschwindet. Also weil dann bei vielen die Frage auftaucht, wenn ich nicht mehr meine Titel und meine Erfolge bin, weil die irgendwie gehen, weil sie verschwinden, weil sie in Gefahr geraten, wer bin ich denn dann eigentlich? Und das ist ja zum Beispiel was, was wir auch häufig erleben in Nachfolgeprozessen, ne, in Organisationen, dass häufig die InhaberInnen, ne, ich weiß, Inhaber und Inhaberinnen, dann damit identifiziert sind, dass sie irgendwie fast schon die Firma sind. Also, oder nimm irgendeine Profession, ich greife jetzt mal irgendwas raus, der Anwalt, der erfolgreiche Anwalt zu sein oder die erfolgreiche Ärztin zu sein, dass du dich dann fragst, wenn ich nicht mehr die erfolgreiche Ärztin bin und ich gehe da nicht mehr jeden Tag rein und erfahre mich in diesem, ich bin hier die erfolgreiche Ärztin, wer bin ich jetzt eigentlich, wenn ich in meinem Gartensitze und alles das wegfällt. Und für viele fühlt sich das, weil sie so stark damit identifiziert sind, wirklich an, als würde etwas sterben, als würden sie bedroht sein.
Das ist dann, das nennt man dann im persönlichen Zusammenhang zum Beispiel die Midlife Crisis, wo diese Frage auftaucht. Nicht all das, womit ich mich die letzten Jahre beschäftigt habe und was mich irgendwie ausgemacht hat, das ist ja auch die interessante Formulierung, das macht mich irgendwie aus. Das können dann zum Beispiel auch bestimmte Charaktereigenschaften sein oder wie gesagt Ergebnisse. Wenn das irgendwie wegfällt, dann geraten wir erstmal persönlich in eine Krise. Und weil es so existenziell erscheint und sich auch so anfühlt, scheint auch alles gerechtfertigt zu sein, um das Fortbestehen von mir selbst und damit auch mit dem, womit ich identifiziert bin. Also für all das zu kämpfen, erscheint gerechtfertigt und dafür alle Mittel einzusetzen. Und dann haben wir vielleicht solche Auswüchse, die wir dann Krieg nennen. Wenn es gesellschaftlich das Phänomen gibt, dass sich viele Menschen mit dem gleichen Aspekt identifizieren, zum Beispiel mit, und jetzt kommt das Wort, mit einer Religion. Und weil du das ja vorhin gesagt hast, also bei den Nachfolgeprozessen, also manche glauben, die Firma zu sein. Und es gibt ja interessanterweise diese philosophische Unterscheidung zwischen Sein und Haben. Und das finde ich in dem Zusammenhang ist so der erste Schritt zur Desidentifikation, sich wirklich mal zu fragen, sag mal, bin ich die Firma oder habe ich eine Firma? Bin ich mein Geschlecht oder habe ich ein Geschlecht? Bin ich die Religion oder habe ich eine? Bin ich eine politische Orientierung oder habe ich nur eine? Und das nur, flechte ich jetzt nur ein aus, wie sagt man das, aus Untersuchungsgründen, nicht um den Aspekt, den ich jetzt erwähnt habe, zu entwerten.
Mm. Ja, und es fängt ja schon bei Standpunkten und Überzeugungen an. Ne? Ja. Also das, da merkt man ja, deswegen kann man ja eigentlich kaum irgendeine Talkshow gucken,
ja.
Weil in den Talkshows ja nicht Menschen sitzen, die Meinungen haben oder Standpunkte vertreten, sondern da sitzen eigentlich die Standpunkte. Und deswegen wird dann auch so teilweise auch so verbissen und verbittert darum gekämpft, dass der eigene Standpunkt als der einzig richtige wahre Standpunkt anerkannt wird. Weil wenn der Standpunkt angegriffen wird, werde ich angegriffen. So setzen viele das eben gleich, weil sie so stark mit dem Standpunkt identifiziert sind. Also aus Diskussion könnte tatsächlich Diskurs werden, wenn wir halt aufhören würden, zu denken, wir sind die Überzeugung, wir sind der Standpunkt und wenn jemand den angreift, werden wir angegriffen.
Und das zeigt sich dann manchmal an solchen Formulierungen und da gehen wir davon aus, dass bestimmte Formulierungen immer auch aus dem Bewusstsein und aus dem Verstand der Menschen kommen. Und das erscheint ja erstmal logisch. Also für manche ist es ja so, wenn sie einen Standpunkt aufgeben müssten und deswegen gibt es diese Formulierung, dann verliere ich mein Gesicht. Also dann bin ich nicht mehr derselbe, der ich vorher war. Das ist sowas wie ein Anhaltspunkt dafür, dass man sich mit seiner Meinung oder mit irgendeiner Idee identifiziert hat. Und dann werden Menschen fies, wenn sie das tun und diese Meinung oder dieser Standpunkt angegriffen wird.
Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, das ist möglicherweise ja etwas, kann sein, dass du jetzt beim Zuhören als Hörer denkst, das ist ja nicht neu. Weil ich glaube, in Nuancen haben wir das auch schon mal in die eine oder andere Folge eingeflochten. Es kann aber tatsächlich sein, dass du denkst, ich habe da wirklich so genau noch nie drüber nachgedacht. Und das ist auch eher die Reaktion, wenn wir das in den Kursen machen, ne? Dass viele sagen, ich habe diese Unterscheidung zwischen Sein und Tun und Haben, die habe ich in der Klarheit eigentlich noch nie auf mein Leben angelegt. Und ich finde, die ist ja fast sowas wie eine Dauermeditation, die man in sein Leben integrieren kann. Also wann immer man merkt, dass man emotional wird oder sich auch irrational verhält, weil ich würde sagen, eine starke Identifikation lässt einen manchmal auch irrational vorgehen, weil man ja etwas verteidigt, weil man glaubt, etwas ist angegriffen und wird einem genommen, was man für sich selbst hält. Ne? Also ist ja klar, dass man dann in eine Verteidigungshaltung geht. Und dann macht man irrationales Zeug. Und ich finde, man kann das wirklich mitlaufen lassen, wie so ein Koan oder wie so eine Meditation, zu sagen, womit bin ich eigentlich gerade identifiziert und deswegen werde ich so emotional, also deswegen werde ich ärgerlich oder wütend oder fange an zu kämpfen oder wenn das alles nichts gebracht hat, weil das ist ja auch häufig so in der menschlichen Begegnung, wenn eben all mein Kämpfen und Ringen und Überzeugen und Weiterkämpfen und Emotionen einsetzen oder vielleicht auch gute Argumente einsetzen vorher noch, wenn alles das nichts gebracht hat, dann hilft nur noch Rückzug, Resignation und dann nehme ich mich aus dem Spiel raus. Also wann immer man eben das bei sich beobachtet, ist die allerstärkste und wirkungsvollste Abkürzung, die auch, ich würde fast sagen, die übliche Mindset-Arbeit bei weitem überholt, ist, sich direkt zu fragen, womit bin ich da eigentlich gerade identifiziert? Dass ich tatsächlich glaube, wenn etwa, oder was, und ich bin damit identifiziert und glaube, dass es mir gerade genommen wird und deswegen mit mir irgendwas Schlimmes passiert.
Und ich würde sagen, im politischen Diskurs, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Klimakrise nimmt, dann wird dadurch die Lösung verhindert, weil zu viele mit ihren Vorstellungen darüber identifiziert sind, wie die Lösung aussehen muss. Und dann wird eben nicht mehr über tatsächlich, also über Gestaltungsmöglichkeiten gesprochen, sondern es wird darüber gestritten, dass meine Vorstellungen, die ich schon habe, doch schon die richtigen sind. So nach dem Motto, ich weiß es doch schon, mach doch einfach nur das, was ich sage. Und das verhindert, dass Menschen sich an einen Tisch setzen, sich austauschen, sich auf den Maßstab einigen von das bessere Argument gewinnt, das bessere sachliche Argument gewinnt. Und dann einfach mal losgehen und ausprobieren, ob das, was sie sich überlegt haben, funktioniert, eben weil sie schon mit ihren Vorstellungen identifiziert sind, wie die Lösung aussehen muss oder den Gestaltungsrahmen so eng legen, weil sie sich mit einer politischen Orientierung identifiziert haben und außerhalb dieser politischen Orientierung darf keine Lösung stattfinden. Und das klingt natürlich jetzt so einfach, ne? Also dann desidentifizier dich nochmal, aber uns ist natürlich bewusst, dass das für jeden Einzelnen per Definition ein schwieriger Schritt ist. Man muss halt immer wieder von sich selbst abstrahieren. Also bin ich das oder habe ich das nur? Und das ist eine provokante Frage. Je nach Stärke der Identifikation ist das wirklich eine provokante Frage und man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes mit sich selbst auseinandersetzen. Und das, vielleicht könnte man sogar sagen, das ist wahre Weiterentwicklung.
Ja, und ich habe gerade gedacht, eine Frage, die möglicherweise auftauchen könnte, ist ja, wenn ich mich jetzt nicht mehr damit identifiziere, also geht dann nicht auch sowas wie die Leidenschaft flöten oder die Passion oder die Freude an dem, womit ich mich identifiziere. Also ich habe jetzt gerade gedacht, ne, man kann sich ja auch mit einem Hobby identifizieren oder halt eben auch mit der beruflichen Berufung. Ne? Man kann sich damit, dass viele vielleicht auch die Frage haben, wenn ich mich halt nicht mehr mit guter Ärztin sein oder guter Anwalt sein oder ein guter Coach sein oder eine super Trainerin sein, wenn ich mich damit nicht mehr identifiziere, kann ich denn dann überhaupt die Arbeit noch so inspiriert, erfüllend und auch so wirksam erledigen? Und da würden wir sogar immer sagen, garantiert ist das sich identifizieren auch sowas wie ein Treiber. Also garantiert ist es Benzin in deinem Motor, um auch voranzukommen. Aber wir würden sogar so weit gehen, nächste steile These, dass in dem Moment, wo die Identifikation mit der Sache aufhört, du den Impact sogar noch vergrößern kannst. Weil rein logisch, wenn du damit identifiziert bist, schwingt ja auch immer mit die Angst, du könntest es verlieren. Das heißt, das Ganze ist ja auch immer Angst oder Mangel gesteuert, was ja rein logisch irgendwann, früher oder später auch immer Misstrauen erzeugt. Ne? Also jemand könnte dir das wegnehmen, jemand könnte dir deinen Titel irgendwie wegnehmen wollen oder die Position wegnehmen wollen. Also die Identifikation, da liegt auch immer ein Schatten drüber. Garantiert, wie gesagt, ist da auch ein Treiber drin, ein Motivator drin, auch eine Quelle für Energie drin. Aber es ist halt auch immer eine Schattenseite drin, nämlich die Seite von, du musst es halt erhalten und musst darum ringen und musst es verteidigen. Und darunter liegt unweigerlich eben immer Angst und Mangel und früher oder später auch irgendeine Form von Misstrauen. Das heißt, wenn es einem gelingt, diese Identifikation aufzugeben, Was viele dann erfahren, ist, dass der Impact, den sie in dieser Tätigkeit, die sie ausüben, weil letzten Endes bin ich und ich tue irgendwas Bestimmtes und erzeuge dadurch etwas, dass die Tätigkeit sogar noch leichtfüßiger, inspirierender wird, sogar noch näher an den Flow herankommt und der Impact dessen, was man erreichen kann und wen man erreichen kann mit der Möglichkeit, die man, dass das sogar größer wird.
Und rein logisch, weil du nicht mehr dann gegen andere kämpfst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du sogar diejenigen, die du vorher bekämpft hast, für deine Idee gewinnst. Und das erscheint im Verstand natürlich paradox. Aber weil du nicht mehr gegen jemand anders kämpfst, zwingst du ihn nicht, wie auch dir Widerstand zu leisten. Und dann ist wirklich Kooperation möglich oder die nächste Stufe Co-Kreation, wo man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, wir haben jetzt ein Problem. Wir tun mal so, als hätten wir keine Ahnung. Also wir gestalten jetzt mal eine Lösung auf der grünen Wiese. So, Greenfield, wir haben alle keine Ahnung, wir haben nur ein Problem und jetzt lasst uns doch mal zusammentragen, wie eine Lösung aussehen könnte. Unabhängig davon, was wir bisher an Vorstellungen hatten, was auf jeden Fall gegeben sein muss, in welchen Grenzen die Lösung stattfinden darf. Lass uns doch wirklich einfach nur mal hinsetzen. Und wie gesagt, ne, in diesem Prozess wird man dann immer wieder feststellen, dass man vielleicht emotional reagiert. Und da würden wir sagen, das ist halt ein Indikator dafür, dass du jetzt an einem Punkt bist, um herauszufinden, womit bin ich jetzt gerade identifiziert. Um dir dann bewusst zu machen, das ist nur eine Idee, die ich habe. Das ist nur eine Vorstellung, die ich habe, die ich aber nicht bin.
Ja, unsere Sprache ist ja auch so ausgelegt auf dieses Gleichsetzen von Sein und Tun und Haben. Also man fragt ja auch Kinder schon, was willst du mal werden oder wer willst du mal werden? Ne? Also und das da ist das schon wieder so subtil enthalten. Da wird schon eine Weiche gestellt für, dann bist du später ne, die Anwältin oder der Arzt oder der Coach oder der Investmentbanker oder der Apotheker oder wer auch immer. Ne?
Ja, oder noch und allgemeiner, dann bist du wer?
Ich wollte gerade drauf hin, er ist mega. Ich wollte gerade drauf hin, weil dann kommt nämlich das zum Tragen mit dem hast du was, dann bist du was. Ne?
Ja.
Also die Verknüpfung, wenn ich nur den richtigen Titel habe und die richtige Berufung, ne, weil streng genommen hast du erstmal nur den Titel, dann bist du halt jemand. Also da hoffen halt viele auch, dass das über dich als Mensch irgendeine Aussage macht, ne? Was es letztlich nicht tut. Also wie heißt das nochmal, die letzten Taschen? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also und das finde ich halt spannend, weil man ja mal auch anfangen könnte, seine Sprache dahingehend zu beobachten und eher zu sagen, also was ich gern machen würde später, ne? Oder was ich gern mal machen würde. Nicht in der Absicht, weil ich dann irgendwer oder was Bestimmtes bin, sondern weil ich einfach die Erfahrung machen will, das mal gemacht zu haben. Um mal zu gucken, kann ich das gut? Gelingt mir das? Mache ich das gerne? Bin ich darüber inspiriert? Und einfach mal abzuschneiden, ob es irgendeine Relevanz hat, wie ich dann gesehen werde und welche Bedeutung dann dem zugeschrieben wird, wie ich gesehen werde. Und das hängt, glaube ich, an der gesamten Identifikation hängt ja halt immer diese ganze Bedeutungszuschreibung dran. Also würde ich auch wieder sagen, im religiösen Zusammenhang, im politischen Zusammenhang, dass ja dann immer irgendeine Unterscheidung eröffnet wird von, das ist die bedeutendere Religion oder die bedeutendere politische Gesinnung bis hin zu die richtige Religion oder die richtige politische Gesinnung. Und wenn man der nachgeht, dann wird alles gut.
Und die Lösung ist offensichtlich, aber wie gesagt, sie ist nicht einfach. Denn man kann sich mit so vielen Aspekten identifizieren und die können wir ja gleich wirklich nochmal auffächern. Wir haben ein paar schon erwähnt. Aber weil es so viele Aspekte sind, ist es unserer Überzeugung nach wirklich eine langwierige, vielleicht ewig währende Arbeit. Weil irgendwann könnte man natürlich auch an den Punkt kommen, so nach dem Motto, ah, jetzt bin ich mit allem desidentifiziert und dann identifiziert man sich mit der Desidentifikation, ne? Also mit dem Ergebnis deiner Bewusstseinsarbeit und hält sich dann vielleicht für erleuchtet. Aber dann dann bist du wieder damit identifiziert und dann geht die Scheiße von vorne los.
Ja, wir haben irgendwann, glaube ich, auch mal einen Dreisprung dazu eröffnet. Ne? Identifiziert als Antithese, also tatsächlich desidentifiziert als Antithese erstmal zu verstehen. Mhm. Und dass die Synthese, also die beides umschließende Lösung Bewusstheit ist. Also, dass man überhaupt bewusst ist. Also, dass man mitkriegt, krass, ich bin damit so krass identifiziert. Manche sind damit identifiziert, Angst zu haben. Die denken, wenn ich keine Angst mehr habe, dann sterbe ich. Also, und sich darüber erstmal klar zu sein und zu denken, okay, also das hat mich irgendwie am Wickel.
Ja.
Und das beobachte ich mal. Und ich beobachte auch mal, wie ich dann wie in einem, und darum geht es ja auch immer, wie in einem Automatismus aus dieser speziellen Identifikation heraus bestimmte Dinge tue, unterlasse, zwanghaft verfolge oder zwanghaft ignoriere oder rauskontrollieren will. Und damit könnte ich ja vielleicht mal aufhören. Und dann kannst du ja wieder auch auf der Ebene des Verhaltens oder des Fühlens auch schon mal einen Wandel erzeugen. Ja. Und manchmal geht der Wandel ja andersrum. Also, dass man seine Kommunikation, sein Verhalten, sein Fühlen mal in eine andere Richtung gestaltet und dadurch der Identifikation an den Kragen kommt.
Ja, das finde ich mega, dass du das sagst, weil das ist, ne, auch sowas wie eine Alltagstauglichkeit dieser Idee, die jetzt so philosophisch und hochspirituell daherkommt, aber das ist genau das, was man machen kann. So nach dem Motto, scheiße, ich bin gerade sauer, wahnsinnig sauer, sich zu fragen, womit bin ich gerade identifiziert? Okay, alles klar, mir geht es gerade um, weiß ich nicht, XY, jetzt agiere ich mal, als wäre mir das nicht so wichtig.
Als wäre es mir scheißegal. Was macht eigentlich jemand, dem das egal ist?
Dem das scheißegal ist und ich agiere jetzt auch mit jemandem, dem es scheißegal ist, wie er sich gerade fühlt und ich drücke auf Reset, ne, und starte die Kommunikation zum Beispiel mit meinem Kollegen mal neu, in einem anderen Modus und sei es wirklich nur, in Anführungszeichen, dass du deinen Satz mit einer anderen Formulierung und mit einer anderen emotionalen Grundstimmung anfängst. Du kannst auch sagen, weißt du, sorry, ich habe gerade gemerkt, mir ging es gerade um was anderes, lass uns nochmal vollkommen von vorne anfangen. Deswegen habe ich einfach nur mal eine Frage an dich. Und das ist dieser Prozess, den man wirklich im Alltag machen kann, wenn du Zoff mit deinen Kindern hast, mit deinem Partner oder auch mit dir selbst. Weil das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben. Da manche sind auch stark mit ihrem Körper identifiziert. Und dann ist jedes Gramm zu viel zum Beispiel ein Problem oder führt dann zu Antreiben zu sportlichen Höchstleistungen, mit denen man sich möglicherweise sogar schadet, so paradox das klingt. Mhm. Was haben wir denn jetzt gesammelt? Womit kann man denn identifiziert sein? Können wir jetzt noch mal zusammenfassen?
Ja, wir fächern mal auf und dann können wir ja auch Beispiele nennen, weil das macht es ja auch immer so anwendbar. Mhm. Ja, man kann erstmal identifizierend sein, auch mit einer Idee über sich selbst, also wie man ist. Das ist ja zum Beispiel auch ein Schwerpunkt in einem Training bei uns, habe ich gerade gedacht. Das ist ja der allergrößte Zusammenhang, den es sich lohnt, mal anzuschauen und bei dem es sich lohnt, die Bewusstheit zu erzeugen, dass zum Beispiel gerade diese Identifikation nicht stimmt. Und das ist ja unser Training Release, was wieder nächsten Sommer stattfindet. Und da geht es eben um diese Aspekte. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, wo mir aber gerade der Name nicht einfällt, wie die hieß. Wo
wir mir auch nicht.
Die ganzen persönlichen Identitäten aufrechnen. Wir können es in die Beschreibung nachher, wenn wir die Beschreibung machen, dann stelle ich das rein als PS. Also man kann zum Beispiel so eine Identifikation leben, wie ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug oder ich bin irgendwie zu schwach oder zu doof oder ich bin zu klein oder ich bin nicht erwünscht, ich bin nicht bedeutend, ich bin ein Versager. Oder man kann sich auch in eine andere Richtung identifizieren, dass man denkt, ich bin was Besseres oder bin anders oder bin was Besonderes. Ne? Also es ist so eine grundlegende Identifikation über sich selbst und wie man ist. Die Menschen in der Regel so in der Kindheit oder frühen Jugend erzeugen über sich.
Man kann identifiziert sein mit Werten.
Ach so, sorry. Und jetzt, weil wir ja auch immer gesagt haben, wir geben Tipps und machen Beispiele. Beispiel, ich glaube gerade bei, wie gesagt, also wer sich da näher mit beschäftigen will, hört ihr die komplette Folge mal an, aber was man an der Stelle schon mal zu diesen persönlichen wir würden das sogar Identitäten nennen, sagen kann, ist, wenn du beispielsweise in der Identifizierung lebst von ich bin nicht liebenswert, dann was eine ganz typische Erfahrung ist oder nicht wert, ist, dass du zum Beispiel immer wieder Enttäuschung in Partnerschaften erlebst. Ne? Also, dass du jemanden nah an dich ranholst, um dann irgendwie eine enttäuschende Erfahrung zu machen und denjenigen wieder auf Distanz steuerst. Also Gummibandbeziehungen oder auch sowas wie Betrugserfahrung in der Partnerschaft oder so, ist sehr typisch für diese Identität. Oder was auch viele in der Identität, ich bin nicht gut genug, erleben, ist, dass sie ganz, ganz stark auf Leistung getrimmt sind, auf Erfolge getrimmt sind, aber die Erfolge bei ihnen gar nicht wirklich ankommen, weil einfach immer die Sphäre bleibt von, ja, aber das war auch noch nicht gut genug. Also das kann ich noch steigern. Das enden häufig in so einem Hamsterrad, ne? In so einem Leistungshamsterrad bis hin zu einem Burnout oder irgendwann, weil sie halt nirgendwo ankommen können, auch sowas haben wie eine Resignation oder ein Bore-out. Und da würde ich sagen, also da gibt es einfach keinen schnellen Lifehack, um im Alltag da rauszukommen. Komm einfach in unser Training, weil es sind echt tatsächlich nur 2,5 Tage und man kriegt da diesen grundlegenden Zusammenhang auch auf einer emotionalen Ebene gekappt, sodass man nicht mehr in diese Alltagsfalle reinläuft nach dem Training von, ah ja, war wieder typisch ich, weil ich bin ja nicht gut genug. So.
Ja, und man kann identifiziert sein mit Werten. Ich würde sagen, das ist so die wenn man es mal an Distanzen macht, also so wie konzentrische Kreise. Konzentrische Kreise haben wir ja letztens erläutert, was das ist. Ne? Also die Identität, sowas wie ich bin nicht gut genug, ist dir, glaube ich, am nächsten, also dem Zentrum am nächsten. Und dann wäre der nächste Kreis sowas wie Werte. Ne? Zum Beispiel, wenn du ganz viel in deinem Leben damit beschäftigt bist, bin ich eigentlich ein guter Mensch oder denkst, ich bin eigentlich ein schlechter Mensch, dann bist du höchstwahrscheinlich mit dem Wert Moral oder mit einem bestimmten moralischen Wert identifiziert und kreist darum, diesen Standard vor dir selbst und vor anderen zu erfüllen. Womit man auch identifiziert sein kann, ist sowas wie, wie wir es schon gesagt haben, dein Körper. Hat dann auch manche Ausprägung, manchmal starke dysfunktionale Ausprägung.
Ah, ich habe gerade gedacht, wollen wir bei den Werten noch Beispiele nennen, noch andere?
Ja,
habe ich gerade noch gedacht. Ja. Weil ich gerade dachte, der Dauerbrenner ist ja neben Moral auch Freiheit, ne? Also Streben nach Freiheit oder Unabhängigkeit. Stichwort, weil wir ja vorhin auch noch mal gesagt haben, die Identifizierungen unterbrechen die Kooperation oder Co-Kreation, insbesondere der Wert Unabhängigkeit. Also wenn man mit dem stark identifiziert ist, also um jeden Preis unabhängig zu sein von anderen, oder frei zu sein von anderen oder etwas, ne? Das unterbricht ganz massiv die Kooperation und auch die Möglichkeit, die in Kooperation immer entsteht, nämlich Nähe. Also unterbricht einfach dann die Nähe. Und da ist dann eben auch mal spannend zu beobachten im Alltag, wenn du halt wenn du so Fluchtgedanken hast und denkst irgendwie, ich muss hier weg, das wäre alles viel zu eng. Also sei es nur, dass du eine Umarmung schon irgendwie schlimm findest oder so. Also da kann man immer überlegen, ne? Oder dich auf einen Termin festzulegen schlimm findest. Das ist halt häufig ein Hinweis auf, du bist einfach mit diesem Wert so stark identifiziert, dass du denkst, wenn der Wert bedroht ist, bin ich bedroht. Also wenn der Wert stirbt, dann sterbe ich. Und das Interessante ist ja gerade beim Wert Freiheit, dass wenn der stirbt, also dieser Drang nach Freiheit, dass man dann diese wahre Befreiung erfährt. Ne?
Ja, genau. Wie gesagt, womit viele auch identifiziert sind, sind ihr Körper. Ne? Manchmal erkennbar daran, weiß ich nicht, dass jedes Gramm zu viel dich in Stress versetzt oder du schlechtes Gewissen hast, wenn du am Wochenende eine Pizza isst, obwohl dein Diätplan das nicht vorsieht. Starke Leistungsorientierung im Sport, manchmal als Hintergrund dafür, ne? Also irgendwie beweisen zu müssen, wie leistungsfähig der eigene Körper ist. Vielleicht auch in einem unterm Strich, also wenn du einen Mediziner fragen würdest, in einem dysfunktionalen Maße, also dass du anfängst, dir selbst zu schaden, wäre sowas wie ein Hinweis darauf, dass du stark mit deinem Körper oder mit deinem Körperbild identifiziert bist. Standpunkte?
Standpunkte, habe ich auch gerade gedacht. Standpunkte, ganz. Also, und Standpunkte sind ja in der Regel Sätze. Also Standpunkte ist sowas wie, man muss helfen. Ne, ist ein Standpunkt, mit dem man identifiziert sein kann, der übrigens bei vielen Menschen auch zu Ausbrennen führt, ne? Weil du denkst, du musst irgendwie immer allen helfen, alle retten. Und natürlich, man kann sich das eigentlich wie ein Geflecht vorstellen, ne? Weil sich das ja von innen nach außen weiterentwickelt. Natürlich hängen die Standpunkte an den Werten. Also die Standpunkte werden natürlich aus den Werten, mit denen man identifiziert ist, erzeugt. Ne? Also oder mich kriegt keiner, ist auch ein Standpunkt, den man leben kann. Da, dreimal darf man raten, ne? Der Wert, der dem zugrunde liegt, ist auch Freiheit oder Unabhängigkeit. Ne? Oder ja.
Also ich finde super, Geflecht trifft es auch besser, weil das macht auch deutlich, dass sich viele Aspekte, mit denen man identifiziert ist, auch gegenseitig stützen und einander bedingen. Mit seiner Persönlichkeit, mit bestimmten Charaktereigenschaften kann man identifiziert sein, im Sinne von, ne, sagen manche ja auch, so bin ich halt.
Mm.
So. Heißt im Umkehrschluss, ich darf auch gar nicht anders sein, ich will auch gar nicht anders sein.
Weil wer wäre ich denn, wenn das weg wäre? Ne?
Ja.
Also da ist es halt so offensichtlich, wenn es an der Persönlichkeit hängt.
Mhm.
Also manche sind ja ihr ganzes Leben damit beschäftigt, irgendein Persönlichkeitsbild über sich aufzubauen, wie sie dann gesehen werden wollen. Also ich mache mal ein Beispiel, ne, was wahrscheinlich viele kennen, die Powerfrau kann auch sowas sein. Ne?
Mhm. Ja.
Powerfrau.
Eng damit zusammenhängt das öffentliche Ansehen, also mit dem man auch identifiziert sein kann. Also
die Reputation.
Die Reputation hängt dann mit einem Beispiel zusammen, was wir schon gemacht haben. Ne? Du bist dann vielleicht ein bestimmter Status oder identifizierst dich mit einem bestimmten Status als Unternehmer, als Arzt, als Rechtsanwalt, als Politiker, als was immer da einem einfallen kann. Damit kann man auch stark identifiziert sein. Religion hatten wir schon. Ne?
Politische Gesinnung hatten wir auch schon.
Nationalität. Ne? Ich bin halt Deutscher.
Mm. Oh, man kann auch sowas haben wie Gruppenzugehörigkeit über Identifikation. Also Fußball, ne? Habe ich gerade wieder gemacht, das dann identifiziert. Und eben auch Unternehmenskultur kann auch sowas haben wie eine Identifikation.
Mhm.
Mit, ich weiß noch, ich war mal in einer Agentur, die hieß Start Advertising und dann war man ein Stati.
Ja.
So zum Beispiel.
Oder in Stuttgart oder irgendwo in Schwaben, du arbeitest halt beim Bosch, ne? Oder beim,
beim Daimler.
Beim Daimler. Genau. Heißt nicht, dass man solche Sätze nicht mehr sagen darf, aber ne, immer wieder überprüfen. Also bin ich damit stark identifiziert? Und wie gesagt, das ist erkennbar an den Gefühlen.
Ja, und ich habe gerade auch ein persönliches Beispiel, weil ich das nämlich dachte, gerade mit den Agenturen, da ist das nämlich immer stark. Und nochmal, ne, das Identifizieren ist nicht per se ein Problem, ne?
Mhm.
Also, sondern man darf das machen. Also, falls jetzt alle zuhören mit der Frage, oh Gott, wie werde ich das bloß alles los, weil das darf ich ja alles nicht mehr machen, so ist das überhaupt nicht gedacht. Weil, wie gesagt, da drin werden ja auch funktionale Aspekte erzeugt. Es geht immer um die dysfunktionalen Aspekte, die in der Identifikation stattfinden. Nämlich, dass du dann anfängst, die eigene Identifikation über eine andere zu hängen und zu verteidigen und dass daraus Konflikte bis hin zu Krieg entsteht. Ne? Aber ich habe gerade gedacht, bei mir war das damals so, als ich aus dem Agenturleben raus bin und mich dann entschieden habe, mich als Coach und Trainerin selbstständig zu machen, da hatte ich auch kurz eine Identitätskrise.
Mhm.
Also das war wirklich wie, manche beschreiben das ja auch so, als ich muss mich jetzt erstmal neu erfinden. Also, wo man sich immer fragt, wieso eigentlich? Du machst erstmal nur was anderes als vorher.
Ja.
Du gehst nicht mehr ins Telefon und präsentierst Marketingkonzepte, sondern du triffst jetzt Menschen und stellst Fragen zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Also, aber das war tatsächlich so, dass kurz sowas auftauchte, wie ich war jetzt 17 Jahre identifiziert, dass ich halt eine Agenturfrau bin, ne? So.
Mhm. Mhm.
Und dann war ich halt ein Stati und ich war ein, ne, also sonst irgendwie, also war in verschiedenen Agenturen. Und dann tauchte erstmal die Frage auf, wer bin ich eigentlich jetzt? Also wenn ich das nicht mehr bin, was wird denn jetzt eigentlich aus mir?
Ja.
Und das ist in diesen Übergängen, ne, wo man sich umorientiert, ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle, die auch mal so Sinnkrisen kennen, wenn du dich neu orientierst in deinem Leben, was dann kurz passiert ist, tatsächlich, du fühlst dich im Moment wie, du fällst so ins Nichts. Weil du denkst, wenn ich das eine nicht mehr bin, was bin ich jetzt? Es muss schnell was Neues her. Und das auch mal auszuhalten, dass eben nicht schnell irgendwas Neues daherkommt, sondern dass du dich halt auch erstmal ohne dieses Label erfahren kannst. Ne?
Ja, Ja, um das nochmal zu betonen, es geht nicht darum, die Aspekte loszuwerden, mit denen du dich identifizierst. Also es geht zum Beispiel nicht darum, deinen Körper loszuwerden, weil du dich mit ihm identifizierst und dich das in Stress setzt. Es geht wirklich nur darum, dieses Gleichheitszeichen zu eliminieren. Also dieses, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen. Ich bin nicht meine Millionen, ich habe Millionen. Ne? Also du kannst auch dein Geld behalten. Aber die Gleichsetzung, die Identifikation zu hinterfragen und damit eigentlich das Gleichheitszeichen, also dieses Gleichsetzen schon aufzulösen, darum geht's. Die Aspekte können alle bleiben, wenn sie dir und den anderen denn dienen. Aber es ist halt ein Irrglaube zu sagen, ich bin meine Ideen, ich bin meine Nationalität, ich habe eine. Und deswegen haben wir das vorhin gesagt mit dem Nur. Also um das halt zu relativieren. Die Bedeutungszuschreibung zu bestimmten Aspekten, zum Beispiel zur Nationalität, zu relativieren. Das soll das Nur ausdrücken. Das hört sich, wenn du identifiziert bist, natürlich möglicherweise an wie eine Entwertung, so nach dem Motto, jetzt entwertet er meine Nationalität, weil er sagt, ich habe nur eine. Aber wie gesagt, es geht um die Relativierung und damit die Befreiung aus diesem selbstgebauten Gefängnis.
Ja, und vielleicht so Seitennotiz ist, wer sich fragt, manchmal fragt, warum fallen mir Veränderungen so schwer? Also ich könnte ja eigentlich mal was Neues machen, weil das Alte hat so ein bisschen ausgedient, ne? Könnt ja mal was Neues machen. Also die Trägheit, die Komfortzone zu verlassen, also das Bekannte und Bewährte, liegt eben auch daran, weil man nicht bewusst mitbekommt, dass man halt Identifizierungen auch möglicherweise hinter sich lassen muss. Ne? Also, und sei es nur, du bist halt immer, du hast dich als Single identifiziert und jetzt plötzlich bist du in Partnerschaft. Du hast dich als unverheiratet identifiziert und jetzt sollst du heiraten. Also das ist auch ein Grund, warum manchmal die Veränderungsprozesse schwer gelingen, weil man so an diesen Identifizierungen hängt. Mhm. Oder eben wieder das Lieblingsbeispiel Nachfolgeprozess. Deswegen sind manche Nachfolgeprozesse auch so schleppend oder träge, weil die Akteure sich so sehr mit der Rolle identifizieren, dass sie das Feld nicht verlassen wollen. Ne? Mhm. Weil sie Angst haben vor dem Neuen. Und dann ist die gesamte Organisation blockiert und dann können viele ihre neue Position auf dem Feld nicht finden. Also dann ist einfach so eine Blockade im gesamten System drin. Weil vielleicht nur eine einzige Person, ne? Und das ist nicht in Schuldzuweisung gemeint, sondern nur um die Dynamik im System zu beschreiben, weil eine Person an dieser Identifizierung festklebt. Mhm.
Fallen dir noch welche ein, Aspekte, mit denen man, also es ist natürlich zahllos, aber wir versuchen natürlich so Abstraktionen zu bilden. Religion hatten wir schon, politische Orientierung. Ja.
Mit Geschichten über sich.
Ah, ja, genau.
Mit Geschichten. Also manche sind auch ihre eigenen Lebensgeschichten und das ist häufig so, wenn man so ein Drang zum Drama hat, ne? Also, weil Geschichten beinhalten ja immer auch Tragödien und Aufs und Abs und Dramen. Also die Tendenz ist so, dass Menschen, die gerne Drama haben, meist dann auch mit den Geschichten in ihrem Leben identifiziert sind, weil sie sich mit den Geschichten auch Bedeutung geben wollen.
Mhm. Ja, und das beantwortet häufig auch die Sorge, ne? Wird mein Leben dann langweilig, wenn ich zum Beispiel das aufgebe, weil wir das ja vorhin schon mal als Aspekt hatten. Also was häufig wegfällt bei dieser Form der Identifikation, wenn man die aufgibt, sind so euphorische und dramatische Spitzen, also diese extremen Ausschläge nach oben und nach unten. Aber da würde ich, wenn ich auch alle unsere Teilnehmererfahrungen mal subsumiere und zusammenfasse, das führt eher zu einem glücklicheren Leben, ne? Wenn man diese dramatischen Spitzen abschneidet, sowas wie ein Flow im Leben, mit dem man so eher elegant durchs Leben streicht. Man hat natürlich noch immer Ups und Downs, aber es haut einen nicht mehr so um.
Ja, was anders ist, finde ich, ist, man schwingt einfach. Mhm. Höher klingt jetzt so überhoben, also ist gar nicht gemeint, aber man hat wirklich eine höhere Schwingung. Ja. Also man hat eher so eine Vibration in seinem Leben drin. Ne? Ich kann es gar nicht anders sagen, aber es ist so eine höhere Schwingung drin. Und man ist eben nicht mehr so Gefühlsjunkie und braucht dringend jetzt den nächsten Kick oder das nächste runterfahren, damit dann das sich wieder hochfahren auch gesehen und gefühlt wird. So. Und das ist eigentlich stark verknüpft, habe ich gerade gedacht, mit Geschichten identifiziert sein, mit Gefühlen kann man auch identifiziert sein.
Ja, und ich finde es super, dass das gerade auftaucht, weil das ist so ein bisschen auch eine Bestätigung für das, was wir alles sagen, weil es gibt ja diesen ungarischen, ich glaube, er ist Ungar, ne, der Erfinder oder der Entdecker des Flow-Zustandes, ne, den man nicht aussprechen kann. Michael
Csikszentmihalyi. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen.
Ja. M.C. Ne, der das Flow-Konzept entwickelt hat, weiß ich gar nicht, 60er Jahre. Und der beschreibt das ja auch. Also, dass im Flow-Erlebnis dein Ich-Empfinden wegfällt. Also du empfindest dich in einer Tätigkeit, in der du vollkommen aufgehst. Ein typisches Beispiel ist Tanzen, also gerade sportliche Aktivitäten sind für viele Anlass für Flow. Sexualität, ne, kann Anlass für Flow sein, manchmal auch eine Begegnung. Er beschreibt das ja eben so, dass darin dein Ich-Empfinden wegfällt. Und das finde ich halt ganz spannend. Also, dass man sich im Nachhinein fragt, wo war ich eigentlich, während ich das gemacht habe? Also gerade Spitzensportler berichten ja immer wieder davon, ne, dass sie in einem Tunnel waren und gar nicht mehr selbst gespielt haben, sondern den Eindruck hatten, sie wurden sozusagen gespielt.
Ja.
Sie wurden gesteuert. Ne? Und vielleicht, ne, leitet sich dann auch sowas daraus ab, wie eine spirituelle oder religiöse Idee von, ich wurde von einer höheren Macht gesteuert, und dann könnte man sich damit natürlich auch wieder identifizieren. Aber sei es drum, dass letztendlich könnte man daraus auch im Umkehrschluss ableiten, dass das Aufgeben einer bestimmten Ich-Idee zum Flow führt. Ne? Also die M.C. hat die Gleichung halt so aufgebaut, ne? Erzeugt den Flow und dann fällt ein Ich weg. Aber vielleicht kann man die Gleichung auch andersrum drehen. Ne? Also gibt die Ich-Idee auf und erzeugt dadurch Flow.
Ja. Ja, dann habe ich gerade gedacht, weil schon angedeutet, Identifikation mit Gefühlen. Also,
oh ja.
Ne? Also, und das kann ja in alle Richtungen gehen. Also bei manchen ist es, also was uns ja immer häufiger begegnet, ist die Identifikation mit so einem Gefühl der Schwere. Also so ein gedämpft sein und irgendwie, also die Bälle so flach halten, ne? Das ist tatsächlich wirklich immer verbreiteter. Es ist ja manchmal auch ein Teil der Unternehmenskultur, mit dem sich dann alle in der Unternehmenskultur identifizieren. Also wir müssen es irgendwie in Schwere erzeugen hier. Also das ist, wer wir sind, ne? Wir haben es einfach schwer. So.
Ja, ja.
Dass man dann eher ja auch Irritation erzeugt, wenn man sagt, ja, dann macht doch als neuen internen Claimer, wir machen es uns leicht, dass die denken, habt ihr ja eigentlich geraucht, also was stimmt denn mit euch nicht, das können wir auf gar keinen Fall machen oder so. Mhm. Weil man eben auch wieder da merkt, das wäre halt eine Form der Veränderung und Weiterentwicklung, die halt der alten Identifizierung an Kragen geht. Und da denken halt auch wieder viele, wenn die Schwere aus meinem Leben verschwindet, wer bin ich denn dann eigentlich, wenn ich nicht mehr der Schwermütige oder die Schwermütige bin? Dann gibt es ja auch bei manchen, ne, so wenn man so eine cholerische Tendenz hat, dann ist man identifiziert mit ärgerlich sein und entrüstet und empört und also die ganze Zeit irgendwie, was dann auffällig ist, ist, man spricht auch so die ganze Zeit im Vorwurf, ne? Also dass die Leute das nicht kapieren und das sind alles Idioten und so, das ist auch ein Hinweis auf eine Identifikation, ne? Manche ja auch mit immer gut drauf sein, ne?
Ja, und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass manche auch damit identifiziert sind, wie sie, also mit ihrer allgemeinen Rolle in der Gesellschaft oder in Begegnung, sowas wie die Kämpfende oder
der Retter.
Früher war es der Klassenclown, ne? Sowas wie auch. Genau, der Retter kann es sein.
Die Verkannte.
Die Ignorierte, nicht Gehörte. Oder der verzweifelt Kämpfende, der Märtyrer haben wir ganz häufig.
Ja, man kann da eigentlich allen mal empfehlen, wenn du dir eine Rolle in einem Theaterstück zuweisen müsstest, ne? Dann findest du relativ schnell deine Identifizierung über, wie du in Begegnung mit anderen erscheinen willst, ne? Also, als wäre man dich auch sehen oder erkennen soll. Ja.
Ja, also ich befürchte, die Liste ist unendlich.
Ja, und es ist halt ein Geflecht, ne? Die hängen halt auch zusammen. Und es ist natürlich, das ist ja das, was wir dann über den Verlauf von Grow und Deeper machen, ne? Grow, unser Jahreskommunikationsausbildungsprogramm, also Kommunikationsausbildung in Weiterentwicklung, Weiterentwicklung in Kommunikationsausbildung, in Grow und dann im fortgeschrittenen Kurs, der ja dann, den man dann danach besuchen kann, ist ja Grow Deeper. Und da vertiefen wir ja dann, dass man sowas hat wie eine vollständige Landkarte über die eigenen Identifikationen. Also dass man irgendwann wirklich sein eigenes Konstrukt von vorne bis hinten durchschaut, ne? Also selber durchschaut. Und was dann übrigens, wie gesagt, nicht heißt, dass das falsch war oder dass man das nicht haben darf oder dass man damit sofort aufhören muss. Aber was die Teilnehmer eben machen, ist, sie bewegen sich halt aus den jeweiligen Begrenzungen, die diese Identifikationen erzeugen. Sie bewegen sich eben aus diesen persönlichen Begrenzungen raus. Und deswegen auch der Podcast-Folgentitel, die wahre Befreiung, weil wir eben glauben, dass das Menschen wirklich sowas ermöglicht wie eine wahre Befreiung. Also tatsächlich ihre vollen Potenziale zu leben, tatsächlich den vollen Selbstausdruck zu leben, weniger fremdbestimmt zu handeln und weniger getrieben oder halt wie auf Autopilot oder ferngesteuert bestimmte Dinge tun oder nicht tun zu müssen, zu dürfen, sondern sich da, also das ist wirklich wie so ein, man entpuppt sich, ne, in Grow und in Deeper, finde ich, weil man sich aus diesen alten Korsetten befreit. Korsetten, heißt das denn? Korsetten? Korsette?
Korsetts
aus den alten Korsetts befreit.
Ja.
Wie gesagt, also wenn ich meins nehmen würde, war das bei mir halt jahrelang die Powerfrau, was einfach überhaupt nicht, und wir haben ja in Grow immer mal wieder auch Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, denen wir dann an einem bestimmten Punkt mal einen Liegestuhl statt einen normalen Stuhl hinstellen, weil wir sagen, weißt du, du brennst dich aus, weil du die ganze Zeit rennst, weil du in dieser Identifizierung von Powerfrau lebst, also ja, also das ist dieser große, große Befreiungsschlag, den man aber halt nicht von einem auf den anderen Tag macht, sondern für den man sich halt auch mal ein oder zwei Jahre Lebenszeit nimmt, um dann zu sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt gerade 30 oder Mitte 30, wie will ich eigentlich die restlichen 70 Jahre verbringen? Und da würden wir halt immer sagen, wir gönnen Menschen die Identitäten zu erforschen, zu ergründen, um dann auch zu wählen, welche will ich verlassen, welche will ich vielleicht auch nicht verlassen. Und bei welcher geht es einfach nur darum, dass ich immer sowas habe wie eine Wachheit, wenn die wieder aufblitzt.
Und als du vorhin von der großen Befreiung sprachst, habe ich gedacht, ja, vielleicht hört der ein oder andere die Podcast-Folge und empfindet sie eher als Belastung, weil wir auch von einem komplexen Netzwerk von möglichen Identifikationen sprechen und das kann man alles erkennen und auflösen und vielleicht ist der eine oder andere jetzt mit der Frage beschäftigt, ja, aber wo soll ich denn anfangen? Und da haben wir eine gute Nachricht. Du kannst die Tatsache, dass es halt sich alles miteinander bedingt, einfach dafür nutzen, für die Erkenntnis, dass es egal ist, wo du anfängst. Ne? Also es ist auch egal, wo du einen Pullover anfängst aufzuribbeln. Weil alle Maschen sind letztendlich miteinander verbunden. Und insofern ist jede Identifikation, die du erkennst und wo du vielleicht auch mal wählst, einen ganzen Tag ohne diese Identifikation zu leben oder anders zu handeln, als deine Identifikation es dir scheinbar vorschreibt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und man kann diesen Prozess, wie gesagt, beschleunigen, zum Beispiel durch unsere Trainings. Und es ist ein Bewusstwerdungsprozess.
Ja, und wenn du es nicht alleine machen willst, ne, dann kommst du einfach in Grow, habe ich gerade gedacht.
Genau.
Weil wir mit dir den Pullover zusammen aufribbeln. Also, weil wir dir über die sieben, das sind ja Grow, startet ja jetzt wieder im Januar. Und das sind sieben Ausbildungswochenenden, die immer von Freitag bis Sonntag gehen. Und das ist eigentlich Wellness für deine Seele, habe ich gerade nochmal gedacht, weil du halt durch diese verschiedenen Lebensbereiche läufst. Also am ersten Wochenende, ne, geht es zum Beispiel um Vollständigkeit und Versöhnung mit Vergangenem, um dann deine Zukunft auch neu aufzustellen. Da geht es auch aus dem Aspekt mit der Frage, wer bin ich in Vergangenem gewesen, was waren da Identifizierungen? Am zweiten Wochenende geht es um Thema Partnerschaft. Das heißt, du findest im zweiten Wochenende, was sind Identifizierungen, die du in der Begegnung mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast oder schon in vergangenen Begegnungen mit Partnern und Partnerinnen hast. Am dritten Wochenende geht es um das Thema Gefühle und Kontrolle. Also was sind Identifizierungen, die du auf der Gefühlsebene oder dann auch auf der Ebene der Geschichten erzeugst, um dann bestimmte Kontrollinstanzen einsetzen zu können und so weiter und so fort. Also was sind Identifizierungen zum Thema Geld und Materie? Was sind ein ganzes Körperwochenende? Also was sind deine Identifizierungen zum Körper? Und so weiter und so fort. Das heißt, du musst es auch gar nicht schnell geknackt haben, sondern du kannst so eine komplette Reise zu dir selbst unternehmen. Und was ich einfach mag, ich muss einfach jetzt mal voller Begeisterung über dieses Jahresprogramm sprechen, weil es heißt ja Grow, weil es um persönliches Wachsen geht, also persönliches Wachstum in allen Lebensbereichen, in allen Belangen. Und jedes Wochenende ist ja so aufgestellt, dass du einmal diese Erkenntnisreise unternimmst, aber ganz Grow ist auch eine Kommunikationsausbildung. Das heißt, du lernst eben mit uns auch, wie kommunizierst du mit dir selbst, das wollte ich an der Stelle auch nochmal betont haben, weil es ist auch wichtig, ein Meister darin zu werden, mit sich selbst besser zu kommunizieren. Und wie kommunizierst du mit den anderen Menschen in deinem Leben, die dir begegnen? Und auch da gilt halt, die Kommunikation ist auch wieder geprägt aus bestimmten Identifizierungen. Und da sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt, wo wir am Anfang waren. Das ist dann auch die Erklärung, warum manche Kommunikation eben über Waffen stattfindet, also im rhetorischen Sinne oder im tatsächlichen Sinne, weil man die Spur wieder zurückverfolgen kann, welche Identität liegt dieser Art der Kommunikation, dieser Art von Botschaften zugrunde. Und du wirst eben in Grow eine Meisterin oder ein Meister der intentionalen Kommunikation, was letzten Endes nichts anderes ist als eine friedliche, eine verbindende, eine kooperative Kommunikation, in der man sich aber auch nicht scheut, Konfrontationen einzugehen, weil das eben auch manchmal wichtig ist. Oder ich würde sogar sagen, die meiste Zeit. Und die erste Konfrontation, da schließt sich auch wieder der Kreis, ist häufig die, sich zu fragen, womit bin ich eigentlich identifiziert? Und das lässt mich dann einfach auf eine bestimmte Weise mir und anderen begegnen.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch, was für eine geile Arbeit, die wir da machen, was für geile Programme, die wir da haben. Man muss aufpassen, dass wir uns nicht damit identifizieren.
Ja, ganz gefährlich.
Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir diesen komplexen Gedanken, vielleicht komplex erscheinenden Gedanken, den wir heute präsentiert haben, für dich nachvollziehbar gemacht haben. Dass wir dich vielleicht auch neugierig gemacht haben auf den Weg der Bewusstwerdung und der Desidentifikation. Und das, also weiß ich nicht, ob wir es mit einer Hoffnung verbinden wollen, dass sich diese Idee verbreitet und vielleicht zu mehr Frieden, Kooperation und Co-Kreation und konstruktiven Lösungen für die Menschen und die Menschheit beiträgt.
Ja, da kann man ja wieder diesen Satz zitieren, den wir immer wieder, ich weiß auch gar nicht, von wem der ist, wahrscheinlich eigentlich von niemandem, weil der an ganz vielen, nicht von einer einzelnen Person, weil er wahrscheinlich an ganz vielen Stellen auf der Welt immer wieder von irgendwem benannt wird. Wer Frieden in der Welt will, ne, kann ja mit Frieden in der eigenen Hütte anfangen, weil das ist halt dann der Unterschied, den man machen kann. Also Frieden in der eigenen Hütte. Genau, und irgendwie habe ich gerade gedacht, heute haben wir nicht so viel gelacht und waren gar nicht so fröhlich. Ich glaube halt einfach gar nicht dem Thema Desidentifikation geschuldet, weil ich wirklich nochmal eine Lanze brechen für die Befreiung, die dem ganzen Thema innewohnt und wieso es sich lohnt, da wirklich, wie du gerade auch schon gesagt hast, Zeit zu investieren und sich damit zu beschäftigen. Aber es war natürlich einfach auch der Anlass, glaube ich, der uns so ein bisschen betroffen macht. Umso geiler finden wir es, wenn alle mitmachen. Oder möglichst viele mitmachen, diesen Gedanken gemeinsam mal zu verfolgen und zu gucken, was könnte daraus werden in der Begegnung.
In diesem Sinne senden wir Friedenswünsche natürlich in den Nahen Osten, natürlich in die Ukraine und natürlich zu jedem Einzelnen. Und wollen nicht zu pathetisch klingen und doch schicken wir es raus.
Ja,
in diesem
Sinne.
Tschüss.